Ja, wenn man einen Lehrer auf die Kanzel lässt, dann muss man es ertragen, dass man jetzt 45 Minuten zugetextet wird. Denn so lange ist eine Stunde. Singen, beten, jubeln dem Herrn, loben den Herrn. Jubilate, Kantate, Rogate, Himmelfahrt. Ex Audi, genau, Pfingsten. Wir sind also mitten in der österlichen Freudenzeit und die schönste österliche Freudenzeit ist irgendwann mal vorbei. Aber das sind im Prinzip die Sonntage, die zurückliegen und die noch vor uns liegen. Und in der Übersetzung erinnerte mich das so ein bisschen an dein altes Sonntagsschullied. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Lasst uns miteinander singen, beten, loben den Herrn. Ah, ich sehe schon, es haben einige mitgesprochen. Und jetzt ist natürlich die Frage, können wir das mal gemeinsam ansingen? Ja. Na super, ihr seid die Musiker.
Na toll.
Geht auch so?
Singen, beten, loben den Herrn.
Kommen wir uns als Kanon?
Na, du hast ja eine Dreiviertelstunde versprochen, ja.
Ja, genau. Erste Gruppe, zweite Gruppe. Okay, ihr fangt an.
Eins, zwei, drei. Lasst uns miteinander singen, beten, loben den Herrn. Lasst uns das gemeinsam tun. Lasst uns miteinander singen, beten, loben den Herrn.
Na, geht doch. Und schon sind wir in alten Erinnerungen an eine wunderbare Sonntagsschulzeit. Singen, beten, loben den Herrn, lasst uns das gemeinsam tun. Also lobt Gott den Herrn, freut euch über das, was er getan hat, freut euch über die Schöpfung, freut euch und jubelt, dass Christus auferstanden ist und zum Himmel aufgefahren, und freut euch, dass nächste Woche Pfingsten ist, der Geburtstag der Gemeinde, die Ausgießung des Heiligen Geistes. Loben und fröhlich sein. Wie klingt Jubel eigentlich? In manchen deutschen Gemeinden, naja, da ist Jubeln ganz häufig so, schwierig. Nicht böse angucken mich jetzt. Ich freue mich ja immer, wenn im Gottesdienst geklatscht wird. Und wenn man mal im Ausland ist und da mal in den Gottesdienst geht, da hört man teilweise auch schon von Weitem, dass da laut musiziert wird und auch der Ausdruck dieser Freude durch Jubel, Schreie, durch Freuden, also so überschwängliches Sein, ist einem Deutschen, einem Bio-Deutschen, muss man heutzutage sagen, dann ein bisschen fremd. Dann denkt man immer so, ist das jetzt wirklich Freude oder das ist jetzt ein bisschen zu viel? Woran liegt das eigentlich? Haben wir es nicht gelernt, uns zu freuen oder jedenfalls diese Freude so zu teilen, uns vor allem so öffentlich zu freuen? Das kann ganz unterschiedliche Gründe haben. Das ist vielleicht auch in unserer Kultur so verankert oder in unserer Gemeindetradition so verankert. Freu dich nicht so groß, lob bloß nicht so viel. Aber es kann natürlich auch sein, dass die aktuell politische Situation oder die ökologische Lage uns eigentlich gar nicht reinkommen lassen in dieses Freuen und das Jubeln über den Herrn. Höchstwerte von 47 Grad in Indien, eine große Trockenheit, die große Diskussion auch in Deutschland über die Unwetter, die jetzt uns auch wieder heimgesucht haben, Tornados in Deutschland, gibt es denn sowas? Naja, letzte Woche. Wir haben auf der anderen Seite auch Wassermangel und die umkreisenden Landkreise sorgen oder sind jetzt schon dabei zu sagen, okay, ihr dürft nur noch so und so viel Wasser pro Jahr benutzen, weil wir haben hier bestimmte Industrieansiedlungen, die brauchen halt auch Wasser. Ups, da ist der Klimawandel plötzlich vor unserer Tür. Oder 19 Kinder, die in einer Grundschule in den USA einfach so ermordet werden. Und ein System, das sich nicht ändert, weil wegen 19 Kindern muss man nicht irgendwelche Waffengesetze ändern. Krankes System. Ein Krieg in der Ukraine, der sozusagen nur 2 Flugstunden von uns entfernt ist. Aber vielleicht gerade das ist der Grund, warum wir uns in dieser Woche, in diesem Sonntag doch mit der Schöpfung mal auseinandersetzen sollten und vielleicht auch auf den Ursprung schauen sollten, nämlich den Ursprung des Lebens und unseren Schöpfer selbst. Der Predigttext, das ist ein bisschen schwierig. Also das ist so ein, was ich eigentlich nicht mag, aber in manchen, also die Perikopenreihe gibt manchmal so Dinge vor. Und auf der ersten Seite denkt man immer so, naja, was sind das für ein Bibelstellen-Hobbing? So, also von Stelle zu Stelle. Aber im Zusammenhang macht das durchaus Sinn. Der Predigttext steht im 1. Mose, Vers 1 bis 4a, 26 und 28, 31a, 1. Mose 2, Vers 1 bis 4a. Braucht man nicht mitschreiben, ich lese jetzt vor. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und die Erde war wüst und leer und Finsternis lag auf der Tiefe und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Und Gott sprach, es werde Licht und es ward Licht. Und Gott sah, das Licht war gut. Und Gott sprach, lasset uns Menschen machen, die ein Bild sind, das uns gleich sei, die da herrschen über die Fische im Meer und die Vögel in der Luft und über das Vieh und über die ganze Erde und über alles Gewürm, was auf der Erde kriecht. Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn und schuf ihn als Mann und Frau. Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde und machet sie euch untertan und herrscht über die Fische im Meer und die Vögel unter dem Himmel und über das Getier, das auf Erden kriecht. Und Gott sah alles an, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Da ward aus Abend und Morgen der 6. Tag. So wurden vollendet Himmel und Erde mit ihrem ganzen Heer, und so vollendete Gott am 7. Tage seine Werke, die er gemacht hatte, und ruhte am 7. Tage von allen seinen Werken, die er gemacht hatte. Und Gott segnete den 7. Tag und heiligte ihn, weil er an ihm ruhte von allen seinen Werken, die er getan hatte. Dies ist die Geschichte von Himmel und Erde, da sie geschaffen wurden. Es war zu der Zeit, da Gott der Herr Himmel und Erde machte. Die Schöpfungsgeschichte kennt jeder. Aber auch mich persönlich verfolgt diese Geschichte immer wieder. Ich habe da so eine persönliche Geschichte mit der Schöpfungsgeschichte. Denn in meiner Schulzeit und spätestens dann, wenn man Bio-Leistungskurs kriegt und dann das große Thema Evolution irgendwie mal in der Schule dann ein ganzes halbes Jahr, ein ganzes Semester sich damit auseinandergesetzt hat, dann kommt man unweigerlich auf den Schöpfungsbericht der Bibel, weil es werden dann so bestimmte Sachen einfach vorgestellt und dann kann man mal hören, was sich Menschen alles so ausgedacht haben, beziehungsweise was die Forschung oder wie en vogue die Forschung ist. Zu meiner damaligen Zeit, und das liegt nun tatsächlich schon etwas, ist schwierig, ne, wenn man so sagt, oh Mann, das sind schon 30 Jahre her. Hui. Okay, war das also von der ganzen Zeit und ich hatte natürlich, naja, als als wissensbegieriger Abiturient und GJW-Leiter in Berlin-Brandenburg natürlich einen entsprechenden Elan an so ein Referat heranzugehen und alle möglichen Literatur, Werner Gitt und Co., die es da alle so auf christlichen Kontext so gibt, alle zu lesen und zu kopieren und so weiter und so fort. Mein Lehrer machte sich einen Witz draus und freute sich natürlich, dass Herr Schmöcker da wieder irgendwie so 30 Minuten Referat hielt, und am Ende grinste er. Und die anderen freuten sich natürlich auch. Und es gab dann 13 Punkte. 1 Sätzen. Fertig. Damit war man damit fertig. Naja, trotzdem war mir nicht so wohl dabei. Und ich dachte so, ach, irgendwie ist das sehr seltsam. Aber wie kommst du jetzt eigentlich da raus? Also die Schöpfungsgeschichte auf der einen und die Evolution auf der anderen. Und das ist so ein Thema, was sich immer durchzieht, auch wenn man dann irgendwie Biologielehrer wird. Das heißt, es geht hier aber eigentlich um was ganz anderes. Es geht ja nicht darum, ob die Schöpfung in 6 Tagen geschöpft wurde und dass das eine aus dem anderen entstand oder wann es entstand, sondern das wurde mir dann plötzlich während des Studiums, als ich also Biokunst, evangelische Religion studierte, plötzlich doch wahr oder klar. Es geht hier gar nicht darum, wer Recht hat. Und es geht auch nicht darum, ob jetzt Schöpfungsgeschichte ja oder nein oder vielleicht oder wie gehst du damit um. Interessanterweise beschäftigt es bis heute Jugendliche immer wieder, weil sie immer wieder in die Situation kommen, sich damit auseinanderzusetzen, wie ist es jetzt, Schöpfungsglaube oder Evolution? Ich glaube, da bringen wir unsere Jugendlichen aber selbst auch in eine Schwierigkeit als Gemeinde, da wir manchmal auch Dinge mit unserem Erwachsenen-Denken auf Kinder projizieren, die mit den Argumenten so manches Lehrers oder so mancher Lehrerin oder so manchen Mitschülers gar nicht mithalten können, weil sie gar nicht argumentativ da irgendwie gewappnet sind. Das heißt, wir bringen unsere Kinder oftmals in schwierige Situationen, wo man dann sagt, glaube ich jetzt eigentlich falsch? Nein, natürlich glaubst du nicht falsch. Der Schöpfungsbericht hat nämlich gar keinen Anspruch auf naturwissenschaftliche Richtigkeit und dementsprechend ist es durchaus auch schwierig, ihn mit irgendwelchen naturwissenschaftlichen Belegen zu vergleichen. Er hat nicht den Anspruch einer historisch korrekten Abfolge oder Ordnung im Sinne einer Entstehungsgeschichte, wie es ganz häufig mal meistens auch in amerikanischen Schulen beigebracht wird. Vorsicht, diese Verse beschreiben in zwar sehr strenger, aber durchaus sehr poetischer Weise nicht den Anfang im Sinne eines Ereignisses in Raum und Zeit, sondern sie weisen vielmehr, und das hat schon der alte Kirchenvater Augustin herausbekommen, sie beschreiben die Grundlage allen Seins im Willen Gottes. Also hier geht es um das Verhältnis zwischen Gott, der Welt und dem Menschen. In diesen ersten Versen von Mose haben wir ein durchkomponiertes poetisches Loblied des Volkes Israels an den Gott Israels. Ein Hoffnungslied, ein Glaubensbekenntnis, das schon am Anfang der Bibel steht. Ein Glaubensbekenntnis, eine schriftliche Vergewisserung, dass es einen Schöpfergott gibt und dass dieser zu der Zeit, wo dieser Text entstanden ist, ganz wichtig war. Denn die Israeliten befanden sich in babylonischer Gefangenschaft, ungefähr 540 vor Christus. Das heißt, sie befanden sich in einer Umgebung, die weltfremd für sie war. In einer Umgebung, in der für sie das Chaos herrschte. Es gab eine fremde Sprache, es gab zig Götter. Und nicht nur zig Götter, sondern es gab auch noch die Kinder der Götter. Da muss man aufpassen. Es gab eine andere Kultur. Es gab eine Unterdrückung. Es gab die versklavten Israeliten, die irgendwie überhaupt keinen Halt in dieser Gesellschaft hatten. Sie haben im Prinzip nur Unterdrückung und Sklaverei erlebt, von morgens bis abends arbeiten. Und gerade dann ist es wichtig, in diesen schwierigen Zeiten auf den eigenen Ursprung sich zu besinnen. Und das ist wichtig, das auch an die nächste Generation zu übergeben. Deswegen wurde das aufgeschrieben. Vergiss nicht, da gibt es einen Gott, der dich geschaffen hat. Erinnere dich daran, dass du ein von Gott geliebter Mensch bist. Erinnere dich daran, wo wir herkommen. Und wisse, Gott ist da. Ja, so ist das mit uns Menschen, mit uns vergesslichen Menschen. Wir brauchen einprägsame Erinnerungen. Deswegen auch dieser Liedcharakter. In Liedern, ihr kennt sicherlich auch, haben wir gerade festgestellt, das Lied hat sich eingeprägt. Singen, beten, loben dann. Können wir nach 50 Jahren auch nochmal singen. Jeder weiß es. Also nicht umsonst haben wir so einen Text am Anfang der Bibel zu stehen, der also ein Loblied ist an den Schöpfergott. Wir brauchen diese Erinnerung. Nicht nur, weil es uns damit besser geht, sondern weil wir neurobiologisch leider auch so geprogrammiert sind. Ihr kennt das ja vielleicht, mit der Zeit kann man sich an bestimmte Sachen nicht wirklich erinnern. Oder mit der Zeit nehmen unsere Reize, unsere Sinnesorgane eben auch ab. Und das ist biologisch durchaus bewiesen. Denn A, kennen wir bestimmte Situationen, also wir nehmen sie gar nicht mehr so bestimmt wahr, wir blenden sie aus. Unser Gehirn sorgt dafür, dass wir nicht mehr so viel wahrnehmen. Manchmal wollen wir das und manchmal ärgert es einen. Das heißt, wir nehmen mit gewissem Alter die Welt eigentlich nur als Cluster wahr. Also hier mal was, da mal was, da mal was, da mal was. Und das nimmt tatsächlich mit dem Alter ab. Und das ab dem 20. Lebensjahr übrigens. So. Das heißt, wir brauchen uns nicht zu wundern, warum die Zeit immer so schnell zu Ende geht. Naja, weil unser Gehirn im Prinzip nur bestimmte Zeiten wahrnimmt, also ein bisschen mehr, immer weniger. Und deswegen ist es wichtig, sich immer wieder, auch neurobiologisch, mit den Bibeln der Texte neu, mit den Texten der Bibel neu zu beschäftigen, um auch so Gottes Wort immer wieder neu zu entdecken und auch immer wieder neu zu verstehen. Ich habe uns mal ein paar Erinnerungen für diesen Text oder herausgesucht. Erstens, Gott schafft die Basics, die Grundlagen für das Leben, nämlich Licht. Es ist Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat. Gott setzt die Elemente und setzt ihnen Grenzen. Er schafft damit überhaupt erstmal einen Lebensraum. Erde, Wasser, Licht, Sauerstoff, alles das brauchen wir. Ohne Licht gibt es keinen Sauerstoff. Wir brauchen Pflanzen, damit Photosynthese überhaupt stattfinden kann. Ohne Licht gibt es auch kein Leben. Wir brauchen zum Beispiel allein schon das Licht für unseren Knochenaufbau, damit die Knochen durch Vitamin D, jetzt wird es biologisch, Vorsicht, dass wir das im Prinzip auch, dass wir auch stabile Knochen bekommen. Bestimmte Kinder, gerade in südlichen Ländern, ist es so, dass es meistens auch aus religiösen Gründen so, dass dort bis heute die Haut bedeckt wird, gerade bei Kindern, und dort haben wir immer noch dieses Bild, dieses Krankheitsbild der Rachitis, weil eben durch das fehlende Sonnenlicht die Kinder kein Vitamin D entwickeln und dementsprechend auch es zu Entwicklungsstörungen kommt. Gott schafft also die Grundlage für das Leben. Er setzt den Naturgewalten Grenzen und er weist ihnen einen Ort zu. Und das veranschaulichen die ersten Verse. Der eine Gott der Israeliten schafft also aus der wüsten und chaotischen Welt eine Ordnung. Und das brauchen wir Menschen. Wir sehnen uns förmlich nach einer Orientierung. Er macht den Anfang. Und das ist die Versicherung und die Hoffnung zugleich. Er ist am Anfang und er macht den Anfang. Und Gottes Geist, heißt es hier, schwebt über dem Wasser in der Finsternis. Gott ist da, auch in der Finsternis, auch in der Nacht. Damals im babylonischen Exil und auch heute, hier und jetzt. Auch in den Wirren unseres Lebens, auch in den Wirren deines Lebens. Auch in den Wirren im Jahr 2022, in dem tiefen Tal, wodurch wir gehen, in Krankheit, in Not. Gott ist da. Punkt. Und selbst in der Dunkelheit der Kreuzigung, als Jesus, Gottes Sohn, am Kreuz hing, oder als der Stein vor dem Grab vor das Grab gerollt wurde und es rumste und dann war Ende im Gelände. Gott ist da. Denn es ist Stille. Und Gott ist da und es wird Licht. Und das Licht war gut. Richtig, Licht ist gut. Es wärmt, es erhält den Raum, es schafft Leben. Nicht umsonst sagt Jesus im Johannesevangelium, ich bin das Licht der Welt. Hab dies als Orientierung. Die zweite Erinnerung. Gott schafft den Menschen als Ebenbild und er gibt bzw. er überträgt ihm die Verantwortung. Auffällig ist ja, dass der Schöpfungsbericht am sechsten Tag von dem typischen strengen Grundschema abweicht. Das heißt, dies hebt den Menschen schon in eine besondere Stellung, aus der Schöpfung förmlich heraus. Der Mensch ist also nicht irgendwie ein weiteres Wesen, das Gott dann mal geschaffen hat, sondern er ist ein Bild des Schöpfers, im wahrsten Sinne des Wortes ein Ebenbild. Zum ersten Mal wird das Bild des Schöpfers also überhaupt in einem Geschöpf sichtbar, also anschaubar, sonst schwebt es da irgendwie rum. Es ist in keinem anderen Wesen zu erkennen, außer im Menschen. Die verwendeten Worte des Alten Testaments stehen hier auch tatsächlich für eine sichtbare, real sichtbare äußere Gestalt. Also obwohl Gott Geist ist und er eigentlich es keine äußere Erscheinung zu diesem Wesen gibt, gibt es scheinbar doch auch diese unermessliche Herrlichkeit Gottes, ja bildlich zu sehen, doch ein angemessenes Wesen, nämlich den Menschen. Und Gott segnet dieses Ebenbild, den Menschen. Der Mensch ist gesegnet und soll ein Segen sein. Und daraus kann man schließlich auch die Würde des Menschen ableiten. Gott ist, der Mensch ist Ebenbild. Und es gibt nur den Menschen. Das heißt, alle Menschen sind gleich. Doch wie schaut nun genau dieses Ebenbild Gottes aus? Bibelübersetzungen sind ja immer an gesellschaftliche Konventionen oder Traditionen gebunden. Deswegen ist es durchaus hilfreich, mehrere Bilder, Übersetzungen mal zu lesen oder den Originaltext. Das heißt, im theologischen Diskurs ist es immer hilfreich, unterschiedliche Quellen sich zu nehmen und dann auch ein bisschen zu recherchieren. Interessant war in der Vorbereitung zu der Predigt, dass ich in der BZ, also diesem Bildzeitungsableger, in einer Kolumne von Margot Käßmann las, dass sie im Zusammenhang von dem Schöpfungsbericht und über die Schöpfung über die Vielfalt der Geschlechter schrieb. Da hieß es sozusagen, ja, er schuf sie als Mann und Frau, aber sie schrieb, nee, das ist, glaube ich, viel zu einfach. Und das hat mich ein bisschen gestutzt. Ich dachte so, okay, du hast doch, Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde und zum Bilde Gottes schuf er ihn als Mann und Frau. Bei mir steht das in Luther 2017 auch so. Greift man aber auf den hebräischen Urtext zurück, so liest man dort statt der vermuteten Substantive, also Mann und Frau oder Nomen, wie man immer sagen will, eigentlich zwei Adjektive. Da heißt es nämlich wörtlich, er schuf männlich und weiblich. Das ist nun ist natürlich im Hebräischen so eine Krux. Man muss immer schauen, das sind so gleiche Wortformen. Ich mache es ein bisschen vereinfacht jetzt. Und man muss immer ein bisschen den Zusammenhang lesen, wie es jetzt gemeint ist. Aber wenn man mal schaut, wie dieser Begriff, also Zakhar, der Mann, in der hebräischen Bibel dann benutzt wird, in welchem Zusammenhang, fällt auf, dass dieser Begriff tatsächlich nur 7-mal für den Begriff der Mann oder die Kategorie der Mann steht und tatsächlich 67 Mal als Adjektiv benutzt wird. Und auch in diesem Zusammenhang lässt sich darüber streiten, oder gibt es tatsächlich auch Bibelübersetzungen, die das in männlich und weiblich übersetzen. In der Beschäftigung mit dem Thema bin ich also doch mehr und mehr zu der Überzeugung gekommen, dass die gängige Übersetzung die Ebenbildlichkeit Gottes ziemlich stark einschränkt. Wir haben das ja immer so sehr einfach, es muss einfach und praktisch und quadratisch praktisch gut sein. Aber das heißt natürlich auch, dass wir das alles schön auf unsere typischen Geschlechterrollen reduzieren. Mann, Frau, fertig, Kiste aus, Affe tot. Anatomisch mag das ja sehr einfach sein, ich will es jetzt nicht weiter ausführen, Aber ist es eben nicht. Jetzt kommt der Biologe durch. Allein in Berlin leben 106 Menschen, die eben nicht XX und XY-Chromosomen haben, denn die haben ein Problem. Oder vielleicht sind die reich beschenkt, nämlich die haben ein Chromosom mehr. Das heißt, sie sind in unseren Kategorien weder Mann noch Frau, aber doch Geliebte Gottes, geliebte Wesen Gottes. Sie sind da, sie sind gewollt und wir müssen damit umgehen. Das heißt, das eine ist das Biologische, das andere ist das Emotionale. Das heißt, wann sind wir denn Mann und Frau? Wann ist der Mann ein Mann? Männer dürfen nicht weinen, Männer dürfen nicht kochen, oder doch? Ah, hier steht vorne einer. Gibt übrigens auch einen Pastor, der kocht. Männer dürfen nicht schwach sein. Doch, Männer dürfen schwach sein. Was dürfen Frauen nicht? Bei der Feuerwehr arbeiten? Ah, doch. Frauen dürfen eigentlich nicht sich beschweren, oder? Dann gelten sie gleich als zickig. Heißt also, ihr seht schon, ich könnte es jetzt noch weiterführen, will ich aber gar nicht. Wir leben in bestimmten Kategorien und so sehen wir letztendlich auch unserem Gegenüber. Das heißt, wenn wir die Bedeutung tatsächlich übersetzen würden, wie sie auch hier steht, dann müsste eigentlich der Vers 27 etwas anders lauten. Und zwar, Gott schuf den Menschen nach seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn, sowohl wild, ungestüm, hart, aktiv, laut, fordernd, erobernd, als auch sanft, weich, passiv, leise, beschützend, liebevoll. Gott passt also einmal mehr überhaupt nicht in unsere typischen Rollen, in unsere Konstrukte von Gott. Es gibt ja immer ganz viele Gottesbilder, die ich habe, aber Gott passt da nicht rein. Gott ist immer anders. Das war auch in der Woche, die wir hier hatten, in der Inklusionswoche Anfang Mai, als Michael Grunst hier unser Bürgermeister war, der sagte dann in der Diskussion, wie wollen wir eigentlich einen barrierefreien Kiez leben? Wie wollen wir eigentlich inklusiv leben? Ja, Inklusion fängt im Kopf und im Herz an. Alle Menschen sind gleich. Jeder Mensch hat eine Würde. Vielleicht wäre das sehr hilfreich, wenn wir im täglichen Miteinander uns daran erinnern, dass das, was da vor mir steht, dass der, die vor mir steht, auch so vielleicht etwas anders ausschaut, aber auch Gottes Ebenbild ist. Dass das oder der, die vor mir steht, zwar andere Begabung hat, anders denkt, eine andere Meinung hat, viel größer ist oder so, oder kleiner auch ist, einfach anders aussieht, anders als ich, dass das auch Ebenbild Gottes sein kann. Und so lerne ich jeden Tag neu in der Begegnung mit Menschen, in dem Miteinander, das wir haben, Gottes wunderbare Vielfalt kennen. Und ich lerne sie schätzen und lieben. Wir kennen immer nur bestimmte Bilder Gottes. Das liegt aber auch daran, dass wir immer auch in einer christlichen Komfortzone leben. Wo wir vielleicht bestimmte Leute reinlassen und bestimmte Leute auch ungern sehen. Und da ist uns vielleicht auch gerade die Losung, die Jahreslosung dieses Jahr eine Mahnung. Kommt zu mir, kommt einfach zu mir, sagt Jesus. Ich will euch nicht abweisen. Daniel Schmöcker spricht, nicht Luther. Wenn wir dieses Ebenbild tatsächlich dann auch auf unseren Nächsten anwenden und dann würden wir vielleicht auch weniger Konflikte haben, weniger Probleme haben und vielleicht müssten dann auch ja, so manche Kriege relativ schnell gelöst sein. Ich sage das natürlich hier von hier vorne und nicht im Alltag, aber es wäre möglich, denn am Anfang steht Gott und am Ende auch. Wir sind gesegnet und beauftragt, die Erde zu besitzen, Achtung, Eigentum verpflichtet, zu herrschen, aber ausdrücklich nicht den Menschen. Nicht herrschen und untertan machen im Sinne von beherrschen und mit der Kraft zu unterdrücken, sondern verantwortungsvoll dafür umgehen. Gott ist ein Gott des Lebens. Wenn wir das Ebenbild Gottes sind, dann sind wir auch lebensbejahend, sollen lebensbejahend handeln, lebensbejahend leben. Das heißt, auch dann Verantwortung zu übernehmen, wenn man mal Mist gebaut hat und sich nicht, wie auch so manche Menschen in der Politik oder Wirtschaft sich, wenn man Mist gebaut hat, einfach die Schuld auf andere schieben oder sich einfach im Gelände verkrümeln. Sollen es die anderen doch machen. Das ist nicht Verantwortung. Wir sind gesegnet und beauftragt, verantwortungsvoll mit der Erde und ihren Geschöpfen umzugehen. Dazu gehört auch der Mensch, dazu gehörst du, dazu gehören wir. Und schaut man sich das Urteil des Schöpfers an, dann ist das sehr gut. Dieses Urteil ist bemerkenswert, hört gut hin. Du bist sehr gut, du Ebenbild Gottes bist sehr gut. Was willst du eigentlich mehr? Wenn der Schöpfer selber zu diesem Urteil kommt, dass du sehr gut bist, was interessiert dich dann noch deine Umwelt, die ständig an dir nörgelt, die dich vielleicht total dumm findet, die dir vorwirft, du sollst mal ein bisschen dich selbst optimieren, dein Zeitlimit ein bisschen besser oder deine Karriereplanung ein bisschen pimpen. Ja? Alles das ist ein Selbst, ja, immer noch schneller, höher, weiter. Nein, man muss das nicht mitmachen. Du bist ein geliebter Mensch Gottes. Sehr gut. Eins setzen. Wo soll das denn noch hingehen? Der Mensch versucht, noch besser zu werden als sehr gut. Naja, und jetzt habe ich die Tafel mitgebracht. Was soll es denn noch besser geben als sehr gut? Eine Idee? Ausgezeichnet. Okay. In der Schule, deutsche Schulen wären nicht deutsche Schulen ohne ein entsprechendes kompliziertes Notensystem. Dort steht die 1 für 14 Punkte. 1. Sehr gut. Was soll es denn da noch geben? Ja, es gibt noch mehr. Es gibt 15 Punkte. 1. Gott des Schöpfung ist schon sehr gut. Aber mit der Kreuzigung Jesu und der Auferstehung setzt Gott nochmal ein Zeichen durch seinen Sohn Jesus Christus am Kreuz. Er macht also aus diesem Eins eine Eins Plus oder Eins Kreuz. Und macht sozusagen aus dem sehr gut ein Exzellent, ein besser geht's nicht, ein Exzellent, Wir sind mit dieser Schöpfung, mit diesem Kreuz auf der Eins, mit dem sehr gut gerettet. Wir können leben durch Christus. Auch dort am Kreuz ist die Erinnerung, ja, die Schöpfung ist gut, aber Gottes Tun, dass er seinen Sohn am Kreuz gibt, das macht das Leben exzellent. Wenn wir darauf bauen und daran glauben dürfen und das in alle Welt tragen, das macht unser Leben exzellent. Dazu lade ich ein, 1 plus setzen. Am Kreuz wird das, was uns von Gott trennt, wieder heil. Durch das Plus, durch dieses Kreuz sind wir gerettet. Und das ist, glaube ich, aller Grund zur Freude. Durch das Kreuz, durch das Plus, da oben sind die trennenden Gräben zwischen Gott und Mensch wieder zugeschüttet und die Berge unserer Sünden eingeebnet. Daran dürfen wir uns immer wieder erinnern. Und jetzt noch die letzte Erinnerung. Ich mach's kurz. Gott vollendet sein Werk und er ruht aus. Auch das gehört zur Schöpfung. Der Mensch ist nicht das Ende der Schöpfung, sondern Gott vollendet seine Schöpfung und segnet diesen Tag. Ist das nicht ein großartiges Bild? Selbst der Schöpfer ruht auch mal aus. Er setzt sich hin und betrachtet seine Schöpfung und spricht, es ist sehr gut. Das ist die Erinnerung, endlich mal auch Schluss zu machen. Irgendwann mal muss auch Schluss sein. Du kannst nicht immer nur arbeiten. Das ist die Ermahnung auch an uns. Nicht immer in diesen schnelllebigen Zeiten noch mehr, noch höher, noch weiter, sondern irgendwann brauchst auch du mal eine Pause. Nimm dir Zeit, mach mal Pause, nimm dir Zeit für Gott. Sieh dir an, was du getan hast. Schaue auf das Werk, was du getan hast. Auch Gott tut es und schaut und freut sich. Das Leben besteht eben nicht nur aus ständiger Arbeit. Wenn wir so weitermachen, dann ist es kein Wunder, dass wir immer mehr depressive Menschen haben. Also haltet ein, schau dir dein Werk an und freu dich daran. Hab Freude darüber, denn das, was du getan hast. Und dann gibt es auch wieder neue Kraft. Gerade jetzt ist die Zeit, gerade in den Frühlings- und Sommermonaten, die Schöpfung auch neu zu entdecken. Nicht nur in der Natur, auch in den Menschen. Das Volk Israel, für das Volk Israel war der siebte Tag, der Schabbat, ein wichtiges Zeichen, nämlich das Zeichen der Hoffnung und beständige Lebensquelle. Wir haben es vorhin gesungen, Leben aus der Quelle. Denn Gott fordert auch uns Menschen immer wieder dazu auf, sich unseres oder sich seines, des Menschen, Auftrag zu vergewissern. Deswegen sind wir hier. Heute Morgen dürfen wir uns neu fragen, erfüllen wir eigentlich noch Gottes Auftrag oder haben wir ganz andere Dinge plötzlich im Visier, haben andere Dinge Vorrang. Durch das gemeinsame Singen, Beten, Loben den Herrn, durch den gemeinsamen Gottesdienst, durch die Ausrichtung an Gottes Wort, das ist die beständige Hoffnung, dass Jesus wiederkommt und das segnet uns auch durch die nächsten Wochen. Darum feiern wir auch unsere Gottesdienste. Mit diesen drei Ermahnungen, finde ich, haben wir allen Grund zur Freude. Mit diesen drei Ermahnungen sehe ich Gottes Schöpfung plötzlich mit neuen Augen. Mit diesen drei Erinnerungen diese drei Erinnerungen sind auch eine Aufforderung an uns. Nämlich wie wir im Eingangslied gesungen haben, lasst uns miteinander singen, beten, loben den Herrn. Amen.